Ja, liebe Gemeinde, lieber Alain, das war ganz interessant. Als du mich eingeladen hast, hat eine Woche später mich ein Pastor aus Göttingen eingeladen. Und ich gab ihnen den Folgetermin und ich wusste noch nicht wo. Und sie haben ein Freizeitheim hier gemietet, so ich bin nächstes Wochenende auch hier bei Clausthal. Und ich habe den Herrn gefragt, was soll das? Und er sagte, du sollst den geistlichen Raum öffnen. Und ich war jetzt über 30 Jahre nicht in Clausthal-Zellerfeld. Für mich ist das besonders. Und ich möchte, dass ihr diese Predigt, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, gut aufnehmt. Es ist eine Roadmap für erweckliche Entwicklungen. Die Gemeinde Jesu soll nicht sterben in Deutschland, sie soll wachsen. Und der Herr hat die Macht dazu. Wir nicht, aber der Herr hat die Macht dazu. Wer braucht uns? Er möchte uns integrieren. Ich gebe euch dieses Geheimnis weiter, das mir selber eine große, große Segnung war. Ich gehe hinein in den Text aus Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott, und dann wird er sich euch nahen. Also wir sind eingeladen, wie wir sehen. Wir sind eingeladen. Interessant ist, dass wir den ersten Schritt machen. Wir entscheiden, wie wir auch jetzt durch Anbetung auf ihn zugegangen sind, dann wird er sich uns nahen. Das darfst du ganz persönlich nehmen in diesem Gottesdienst. Er wird sich dir nahen. Dir, so wie du es brauchst. Natürlich, Herr Allein hat dieses Thema schon aufgegriffen, wo zwei oder drei versammelt sind. In meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen oder in ihrer Mitte. Und wir sehen, dass dieses Zusammenkommen stattfindet zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Wir wissen um das Geheimnis. Wir kommen als Gemeinde nicht zusammen, weil die Musik so gut ist, das Kirchencafé so leckere Sachen serviert oder nette Menschen. Zuallererst, noch nicht mal wegen einem Prediger, der predigen kann, sondern zuallererst kommen wir zur Ehre Jesu Christi zusammen. Es hat ein Impact, sagt man im Englischen. Das löst etwas aus in der unsichtbaren Welt. Und dafür möchte ich euch heute ein bisschen die Augen eures Herzens versuchen zu öffnen. Mit den natürlichen Augen können wir diese Vorgänge, die Gemeinde Jesu ausbreiten lässt, nicht erkennen. Aber mit den geöffneten Augen unseres Herzens können wir das Handeln Gottes entdecken. Und wenn ich bedenke, wie viel Wissenschaftler ihr Leben investiert haben, um irgendwelche wissenschaftlichen Sachen aus der Physik zu verstehen, dann sind wir auch eingeladen, die Wissenschaften des Heiligen Geistes hier auf dieser Erde zu entdecken. Was für eine wertvolle Reise. Ich komme zum nächsten Text, das ist der Epheserbrief, 4. Kapitel, und das ist einfach nur Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Mal so weit. Wir lassen diesen Text auf uns wirken. Ich stelle fest, es ist ein Brief des Apostel Paulus an Christen. Man ist also offensichtlich nicht automatisch eins mit Mitchristen, die auch den Geist von Jesu haben, sondern diese Einheit im Geist muss man offensichtlich erarbeiten. Da steht nämlich das Wort Fleiß, befleißigt euch. Mein Paradebeispiel ist, unser Haus war immer ein Hotel, wir hatten viele Gäste im Laufe unserer Dienstjahre, in den 35 Jahren, wo ich in Tosted diente. Und ich erinnere mich an einem Abend, da hatten wir so rund 20 Mitarbeiter in unserem Wintergarten zusammen, es war Samstag und ich musste am Sonntag früh raus, hatte Gottesdienst und manches mehr. Und dann waren wir ganz froh, als dann so gegen Mitternacht, 12:30 die letzten gingen. Und dann standen meine Frau und ich vor unserer Küche, wo der Abwasch sich türmte und die Töpfe und alles gelitten hat, weil meine Frau hat super gekocht für diese 20 Gäste. Und wir guckten uns an. Ich sagte, Sigi, wollen wir das morgen machen? Und sie sagte, Ingolf, das ist keine gute Idee. Ich sag, warum? Sie meinte, weißt du, die ganzen Fettspritzer, die härten ab und dann schrubben wir umso doller. Und wenn wir morgen früh aufstehen zum Frühstück und die Küche ist sauber, freuen wir uns beide. Dann versuchte ich ein letztes Argument und sagte, Schatz, ich habe keine Lust. Sie sagt, das macht nichts, dann machen wir es ohne Lust. Und der Satz hat mich begleitet, mein Leben lang begleitet. Man kann also gute Dinge auch ohne Lust tun. Wollen wir das mal festhalten? Es geht also hier um Einheit. Wir kommen aus einem Reich, das ist von Einheit geprägt und gezeichnet. Wenn jemand Kompetenz hat, uns über Einheit etwas zu sagen, dann ist es unser Gott. Denn die Soziologie sagt, bei dreien ist immer einer zu viel. Das ist die schwierigste Kombination des Miteinanders, weil zwei verstehen sich besser und der andere fällt hinten runter. Gibt auch noch das fünfte Rad am Wagen. Also lauter solche Beobachtungen, die wirklich stimmen. Und jetzt stellt euch vor, unser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist dreieinig. Der kriegt das hin seit Ewigkeit. Der kann uns dazu was sagen. Und auch so unangenehme Aufforderung, befleißigt euch. Befleißigt euch. Was Petrus sagt dazu, wenn es mal kracht in der Ehe, vor Sonnenuntergang sollte das geklärt werden. Damit die Kraft der Uneinheit nicht Wurzel schlägt in unserem Herzen. Jeder Hobbygärtner weiß, wenn Unkraut rauskommt, ist es gleich am besten rauszuziehen, wenn es noch jung ist. Gerade rauskommt. Wenn es sich erstmal verwurzelt, dann cuttet man nur oben. Und da greifen ständig neue Blüten raus, in diesem Fall destruktive. Nun kommen wir zu dem zweiten Begriff, die Einheit des Geistes. Das muss man sich natürlich fragen, was ist das? Nun, erstmal möchte ich feststellen mit euch, worin wir überall nicht eins sein müssen als Christen. Ich habe hier eine ganze Liste, ihr könnt da mal kurz drüber gehen in meinem Skript. Ich bleibe mal nur beim ersten stehen, weil das so sagenumwoben ist und auch meine Biografie gezeichnet hat. Wir brauchen nicht im Musikgeschmack eins werden. Ist das nicht eine Erlösung? Es gibt keinen geheiligten Takt. Einige meinten ja, der Dreitakt ist von Gott besonders geheiligt. Das glaube ich nicht. In meiner Bibel steht da nichts drüber. Es gibt auch kein Instrumentenverbot in der Bibel. Psalm 150. Als die Pfeifenorgel, ich habe ja auch mal hier in der Marktkirche früher gepredigt, als die Pfeifenorgel erfunden wurde, das war vor gut 500 Jahren, da war sich der Klerus, also Bischof und seine Kollegen, einig, das sei ein rechter Satanskasten. Der komme nicht in die Kirche. Ja, heute schmunzeln wir überlegen zurück in die Geschichte und sagten, was haben die sich aufgeregt? Aber kommen wir mal zu uns. Kommen wir mal zu uns. Wie viel Auseinandersetzung gibt es in Kirchen und Gemeinden wegen der Musik? Wegen bestimmter Instrumente. Meine Eltern waren ja keine Christen und als die zum Glauben kamen, wurde es fromm. Ich war 5 Jahre alt und meine Mutter hat sich da wirklich, auch mein Vater, viel Bibel gelesen. Die haben das richtig ernst genommen, ihren christlichen Glauben. Und dann vorher war am Wochenende immer Tanzboden. Das war der Gottesdienst meiner Eltern. Ja, Schwurf bis in die Nacht, ordentlich trinken und so weiter. Und mein Bruder und ich, wir haben dann zu Hause in der Wohnung geschlafen, bis sie dann irgendwann reinkam. Wir wunderten uns, dass sie Sonntag immer so schwer aus dem Bett kam. Aber naja, das war ihr Leben vorher. Und jetzt wurde sie Christin. Da hat meine Mutter gedacht, Mensch, ich habe so schöne Lieder gehabt, wonach ich getanzt habe. Da müssten jetzt nur die richtigen Texte rein. Und hat also so aus Reeperbahn-Musik von Heinz Albers Melodien genommen und hat ihr christliches Zeugnis hineingetextet. Und dann sich beim Pastor gemeldet, ob sie mit ihren beiden Jungs, sie hat mit uns ordentlich trainiert, ich habe ein Chiffre-Klavier gekriegt vom Secondhand, da konnte ich nicht rüberschauen, aber wir haben alle Musik im Blut als Familie, mein Bruder Gitarre und so. Dann hat der Pastor gesagt, na ja, also wir freuen uns über Beiträge. Und dann haben wir also ein Heils-Alba-Musik. Da hättest du mal sehen sollen, wie die uns angeguckt haben. Das war die Revolution. Meine Mutter war unten durch über mindestens 2 Jahre. Also hat man sie geächtet, weil sie die Welt in die Gemeinde brachte. Ich war 13, da habe ich mir ein Schlagzeug gekauft. Zur Belohnung wurde ich von meinen Eltern aus dem Keller in die Garage verfrachtet. War zu laut. Dann haben wir eine Band gemacht. War auch zu laut. Unsere erste Band hieß Holy Noise, Heiliger Krach. Stimmt sie genau? Wir waren heilig in Christus und wir waren Krachmacher. Aber wir sind in die Schulen gegangen. Wir sind zu den Leuten gegangen, auf die Straße gegangen, da haben wir Krach gemacht, unser Zeugnis erzählt und Menschen zu Jesus geführt. Ich habe festgestellt, kein Instrument ist heilig. Ich weiß, dass es verschiedene Epochen gibt im Leben. Als ich jugendlich war, habe ich also und Schüler, Teenager mit der Pubertät kommen überschüssige Kräfte der besonderen Art auf. Und das haben wir abreagiert durch Sport. Ich habe Fußball gespielt bis zum Umfallen und laute Musik. Das waren meine Therapien. Ne? Und dann, als ich merkte, das Leben kostet Kraft, Studium, Heirat, Kinder, Gemeindepastor, wurde meine Musik immer zahmer. So, also jetzt bin ich bei Bach angelangt. Warum? Also wenn man versucht, die Ventile, wo man Kraft verliert, zu schließen und kanalisiert sie auf das, was wichtig ist. Nur mal für die ältere Generation unter uns, seid lieb mit der Jugend. Und erinnert euch zurück, wir alle hatten unsere Ventile und ihr jungen Leute, bitte habt auch Erbarmen mit den Alten, die setzen sich klugerweise in die letzten Reihen. Damit die laute Musik sie nervlich nicht zu sehr belastet. Ich habe gute Nachricht, im Himmel wird's laut, ihr jungen Leute, da solltet ihr alle hinwollen. Lies mal Jesaja 6, wenn da Lobpreis ist, da beben die Türpfosten. Und da braucht man viel Watt. Also, und ich glaube, die haben keine schlechte Bauweise in der himmlischen Welt. Die beben. Und wir alten Leute dürfen ein neues Nervenkostüm erwarten. Wir werden das alles aushalten und voll mitmachen. So viel zur Musik. Ihr habt's verstanden. In der Sache sind wir moderat und müssen nicht eins werden, sondern können uns für Großherzigkeit entscheiden. Über die Esskultur, Farbgeschmäcker, Zeiteinteilung. Will ich nicht groß was sagen, aber es gibt Leute, die sind Frühaufsteher, mit denen kann man morgens um 5, 6 zum Gebet sich treffen. Und andere wiederum, die sind ab 9 Uhr abends nicht mehr zu gebrauchen. Da gibt es wieder andere, mit denen kann man bis Mitternacht zusammensitzen. Es ist herrlich, dass wir so verschieden sind. Das ist auch die Leistungsfähigkeit so. Es gibt wirklich auch in der Tierwelt, also schnelle Tiere wie ein Jaguar oder was weiß ich. Es gibt auch Schildkröten. Also wir Menschen haben auch unterschiedliche Tempi und das müssen wir großherzig akzeptieren. Wir dürfen uns nicht gleich machen. Das ist Unterdrückung. Ich lese noch aus Psalm 133. Das Ziel über die Einheit, die Paulus anspricht, hat einen tieferen Grund. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder, diese Anrede im Hebräischen hat immer die Frauen mit drin, einträchtig beieinander wohnen. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Ich will das mal ein bisschen darstellen. Zunächst einmal sind wir aufgefordert, hinzugucken, wo es gut läuft. Siehe, also such dir Vorbilder, wo es gut läuft. Guck mal hin. Und wie sagte Jesus, als ihn jemand als guter Meister anredete, niemand ist gut außer Gott. Und dann sieh mal, wie göttlich, wenn Menschen eins sind, wie göttlich, wie Gott gut, Gott und gut, Gott ist gut, wie göttlich ist es und wie lieblich, Gott ist Liebe. Zweimal göttlich, guck mal hin, wo Göttliches passiert. Es Gutes und Liebliches. Wenn sie einträchtig beieinander wohnen, nun sagt man bei uns in Deutschland in einem Sprichwort, dass die Verwandten, die am weitesten weg wohnen, die liebsten sind. Das hat natürlich auch einen Erfahrungswert, weil man die vielen Kleinigkeiten des Alltags mit denen nicht besprechen und bewältigen muss. Von daher legt die Bibel, Gott und seine Weisheiten, die sind köstlich, Wert darauf, dass dieses Gute und Liebliche und die Eintracht bei denen vorbildmäßig gesucht werden soll, die zusammen wohnen, also den Alltag meistern. Das Vorbild adoptieren wir, warum? Weil Gott dorthin seinen Segen hinbefohlen hat. Ich kam mal als langjähriger Pastor zu einer Demonstration, stellt euch hier einen Kreis vor, nehmen wir mal das Anbetungsteam. Nicht euch jetzt, aber so grundsätzlich. Es ist kurz vor Gottesdienstbeginn, man hat schon trainiert seit 9 Uhr, bei uns war immer um 10 der Gottesdienst und dann noch vorher kurz beten. Ja? Also wir haben ordentlich trainiert, wir haben jetzt, Gott, jetzt komm mal und segne das, was wir vorbereitet haben und segne uns. Wenn aber da einer seine Hände emporhebt, eine Hand emporhebt, sagt, Herr, segne uns und die Anbetung, lass dein Geist auf uns ruhen. Und in der anderen Hand hat er eine Faust gegen den Schlagzeuger, der wieder den Rhythmus nicht gefunden hat, oder gegen den Bassisten, der zu spät, wieder chronisch zu spät zum Üben gekommen. Versteh mal, dann hast du auf der einen Seite Ärger in dir, auf der anderen Seite bittest du den Herrn, dass er seinen Segen auf dich legt. Und diese Art der Uneinigkeit ist segensblockierend. Es gibt aber einen anderen Kreis, da ist der Segen Gottes da. Man müsste von dort nach da. Wie kommt man von dort nach da? Wir müssen nicht sagen, Gott segne du uns in dem, was wir... Das klingt sehr fromm und man denkt, oh, die beten, klasse. Nein, ich sage den Leuten, jetzt begrabt mal eure Verurteilung und redet miteinander und findet Lösungen, um euch zu bessern. Und zwar befleißigt euch. Ja, auch da, wo es schwerfällt. Mal darüber sprechen. Der chronisch zu spät kommt, wagt man nichts zu sagen. Man ist ja fromm und christlich und lieb. Aber innen grummelt's. Und diese Sperre verhindert, dort anzukommen. Wenn wir aber Lösungen schaffen, beieinander wohnen, steht hier, also auch rangehen an den Alltag, sodass wir urteilsfrei dem Nächsten begegnen können, in die Augen schauen können, ohne innere Vorhaltung aus alter Zeit. Und da möchte ich mal ein Wort zu den Frauen sagen. Ihr Frauen seid ja besonders gesegnet von Gott, gerade wenn ihr auch das Vorrecht habt, Kinder zu erziehen. Ihr habt ein Elefantengedächtnis. Also müsst ihr auch, um die Kinder auch mal in ihrem Fehlverhalten dann auf den Pott zu setzen, wie wir sagen in Norddeutschland. Aber wenn man also diese alten Erinnerungen lebendig hält gegenüber jemandem, dann ist das leider blockierend. Der Herr Jesus hat selber gesagt, richtet nicht. Es steht uns nicht zu, die Unterschiedlichkeit des Nächsten zu verurteilen. Haben Leute das begriffen und suchen die Einheit im Geist, der dreieinige Gott, der gegenwärtig ist mit seinem Heiligen Geist, der Eintracht erarbeitet haben will von uns, wandern wir unsichtbar an den Platz, wo der Segen wartet. Und dann sind wir an dem Platz, wo Segnungen sind. Das merken Ehepaare zum Beispiel, die es gelernt haben, vor Sonnenuntergang Frieden zu schaffen. Das ist richtig mit emotionalem Fleiß zu tun, weil wir folgen ja nicht unseren Gefühlen. Wir folgen ja dem Wort, der Empfehlung Gottes, der weiß, wie das Leben hier auf der Erde funktioniert. Wenn wir unseren Gefühlen folgen, sind wir noch nicht bereit. Da brauchen wir noch eine Woche, wir brauchen, bis Gras drüber wächst und so, und dann können wir mal drüber reden. So funktioniert das nicht. Die geistliche Welt wartet mit ihren Kräften und Segnungen hier an diesem Platz. Und wie schön ist es, wenn Ehepaare zusammen beten können. Herzensgebete. Es gibt jemanden in der unsichtbaren Welt, der dieses Geheimnis verschleiern möchte und uns alle in so eine fromme Box einsperren möchte, wo die Segnungen des Herrn leider nicht ankommen. Paulus hat das doch nicht gesagt, um die Leute in der Gemeinde in Ephesus zu ärgern. Er hat das gesagt, damit sie geistlich vorankommen und die Segnung Gottes so vielschichtig heranwachsen, dass es eine Freude ist, in die Gemeinde zu gehen. Weil wir folgen keinen Gesetzen. Christen müssen nicht in Gottesdienst. Die wollen in den Gottesdienst. Die wollen in den Gottesdienst. Und das, was ich hier jetzt sage, ist sicherlich sehr persönlich, aber ich habe festgestellt, wenn ich nur rede, was die Leute gerne hören, dann bin ich kein Diener Gottes. Ich weiß, dass die Leute die Wahrheit hören wollen. Deswegen kommen sie auch in einen Gottesdienst. Sie wollen Aufklärung über die unsichtbaren Dinge. Und wir sind ja mehr oder weniger Wissenschaftler der unsichtbaren Welt. Wir sehen in Dinge rein, die andere nicht sehen. Wir sind von Gott begnadet. Mehr kann man es nicht sagen. Wir sind gesalbt mit einem wunderbaren Geschenk Gottes, den Menschen hier in seinem Namen zu dienen. Und ich mache das leidenschaftlich gern. Ich bin ja schon Rentner und könnte in Hawaii Däumchen drehen, aber das ist nicht das, was ich im Geiste spüre. Ich möchte, dass das Reich Gottes kommt. Ich will nicht nur Vater unser beten, dein Reich komme und dann Däumchen drehen. Ich will mich einsetzen dafür. Solange ich atme, werde ich mich einsetzen, dass Leute in die Gegenwart Gottes kommen, der Segen Gottes auf sie kommt. Ehe, Familie und was und so, überall, wo Menschen zusammen sind. So, und jetzt wissen wir also, das Ziel kann also geklärt werden. So war hier meine kleine Notiz in meinen Unterlagen. Jetzt zwei Geschichten, die quasi die Predigt dann auch abschließen. Erste Geschichte lesen wir im Alten Testament. Wir gehen da mal gedanklich hin. Es ist die Zeit des Königs Salomo. Sein Vater David hat ordentlich Geld gespart, wollte Gott ein Haus bauen in Jerusalem. War ihm verwehrt, er war ein Krieger, hat viel Blut vergossen. Salomo war anderer Natur, er durfte den Tempel bauen, er hatte um Weisheit gebeten, dem Volk vorzustehen, hat auch 40 Jahre regiert ohne einen Krieg und das mit Israeliten. Ein Vorgeschmack, wenn Christus regiert im tausendjährigen Reich, mit Weisheit. Es geht mit Weisheit, man muss nicht immer draufschlagen. Es geht mit Weisheit, Salomo war. So, jetzt hat er also das Vorrecht, diesen Tempel zu bauen. Vater hat gut angespart, er kriegt auch noch Ovation von links und rechts, auch in Form von allen möglichen Geschenken, weil er so vorbildlich dieses Volk gestaltet. Und dann hat er den Auftrag gegeben an seinen Bauminister und der kam dann nach 20 Jahren wieder, meldete sich beim König und sagt: Oh König, das Bauwerk ist fertig. Und da steht dieses granitsteinfarbene, prächtige Gebäude zur Ehre Gottes. Und der Baumeister sagt, der König kann die Einweihung starten. Dann sagte der König Salomo, ja, vielen Dank für die Information, und berief seinen hohen Priester in der Gemeinde und sagte, wir wollen die Einweihung vorbereiten und ihr, die Bauleute sind fertig. Ihr müsst mir jetzt sagen, wie man Gott da reinkriegt. Das war ihm wichtig. Kirchen, Gemeinden, Gottesdienste ohne Gott, was ist das für ein aberwitziges Handeln? Das trifft die Sache nicht. Und Salomo hatte diesen Wunsch. Und auch im Alten Bund war das schon geklärt, wie man in die Gegenwart Gottes kommt und quasi die Gemeinde damit beschenkt wird. Die Priester hatten sich zu heiligen. Ist ein abstrakter Begriff, ich nenne es Fachjargon, heiligen, weil es heißt absondern, aber da läuft etwas anderes, als der Mainstream lebt. Man muss jetzt nach den Ordnungen Gottes die Beziehung zu Gott herstellen, dass er auch zu uns kommen kann. Das heißt, das, was uns blockiert, sind Verfehlungen, sind Sünden. Alle Menschen sündigen. Aber die Priester, und da dürfen wir jetzt als Christen sehr gut mithören, denn das Neue Testament sagt uns, dass wir als wiedergeborene Christen ein königliches, priesterliches Geschlecht sind. Wir haben also die Würde der Priester von damals. Das nur nebenbei, dass ihr das mithört. Und dann haben die 120 gesagt, wir müssen uns heiligen. Aber bevor man sich heiligt, das hat Jesus im Vater unser zusammengefasst, vergib uns unsere Schuld. Genau. Ja, da sind wir wieder bei der Verurteilung. Das muss erst geklärt werden, bevor wir, denn gemäß, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir, also da liegt die Bedingung zuerst. Da ist unsere Fleißarbeit, wie auch wir vergeben. Vergib unsere Schuld. Dann kommen wir dahin, wo der Segen auf uns wartet. Und die Priester haben das gemacht. Ich weiß nicht, wie das ablief. Der Levit, der ist zu seiner Frau Miriam, hat gesagt, du, wir müssen uns heiligen. Die Kirche ist einzuweihen. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe mir die letzten 3 Monate sehr viel erlaubt dir gegenüber, was nicht gut war, was deine Liebe getrübt hat. Es tut mir leid und dies und das. Und wer weiß, was da alles zu besprechen ist. Ich war ja nicht dabei. Aber ich erahne aus meiner langjährigen Eheseelsorge, was da alles so geklärt werden muss manches Mal. Da wächst kein Gras drüber. Ich betone das noch einmal. Es muss mit Fleiß geordnet werden, damit die Einheit der Herzen wieder entsteht und die Liebe sich weiter reifend positiv entwickelt. So, das haben die also gemacht, nachdem jeder seine Hausaufgaben gemacht hat. Weiß nicht, der andere hat vielleicht zu lange Werkzeug ausgeliehen von seiner Firma, musste er wieder zurückbringen. Es gibt Dinge, die sind zu regeln. Und das liebste Möbelstück des Teufels ist ja die lange Bank, das wissen wir. Also ja, machen wir, ich sehe das auch ein, aber machen Sie nicht. Keine Lust, keine Zeit, sagen Sie dann anständigerweise. In dieser hektischen Zeit, in der wir leben, hat da jeder Verständnis, dass er keine Zeit hat. Aber in Wirklichkeit tun wir immer das, was uns wichtig ist, zuerst. Und ich empfehle, wenn ihr zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, das auch zuerst anzugehen. Ich weiß, jetzt komme ich und belehre euch hier wie so ein Oberlehrer. Ich will euch nicht bedrücken. Ich möchte euch beschenken mit dieser Botschaft. Weil das, was hinterher rauskommt, ist so schön. Es lohnt sich, diese Investition. Und sieh mal, die sind dann also ins Allerheiligste rein, also haben sich dann geheiligt selber. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht, was die Beziehungsklärung betrifft. Und nun haben sie selber, damals noch mit Opfer, im Neuen Testament wissen wir um die Gnade Jesu Christi und sein Kreuzeswerk auf Golgatha, und haben um Reinheit gebeten. Und da steht dann, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf diese Abteilung. Da sage ich mir als Prediger, das ist ja interessant, diese Zusatzbemerkung. Denn ich habe beobachtet, dass Gemeinde gerne Abteilung macht. Nummer eins, Pastor muss immer gut drauf sein, freundlich zu allen, immer hilfsbereit, immer der Erste und der Letzte und auch nachts erreichbar. Die Gemeinde stellt ihm auch ein Telefon dafür und so weiter. Also, und wehe, der sagt mal einen falschen Satz. Also, oh, dann wird mit Gemeindeaustritt gedroht und ähnlichem. Also, es ist sonderbar mit der Gemeinde des Herrn. Alle sind wiedergeborene Christen, sind somit Priester. Und die heiligen sich ohne Rücksicht auf Abteilung. Wir haben hier dann Abteilung 2, die ehrenamtlichen Ältesten. Die behandelt die Gemeinde mit Samthandschuhen. Wenn die nicht zur Gebetsstunde kommen, das ist schon okay. Also wir können ja froh sein, dass sie Verantwortung tragen neben ihrem Job und so weiter. Dann kommen die Diakone, vielleicht noch Lobpreisleiter, Jugendleiter und so weiter. Und irgendwann kommt das Gros der Gemeinde. Und die verteilen Zensuren. Meistens so am Schluss des Gottesdienstes, beim Kaffee oder an der Garderobe. Die Predigt war doch viel zu lang oder der Lobpreis war wieder auch nein, Furcht. Und so, verteilen Zensur. Dabei müssen die wissen, ihr seid auch Priester. Eure Heiligung ist für die Gemeinde ein Riesensegen, wenn ihr mitmacht und nicht Zensuren verteilt. Dann kommen die also heraus, interessant, 120 an der Zahl, merkt das mal gleich für das zweite Beispiel, und treten vor den Tempel, heben ihre Hände und fangen an, Gott zu preisen. Ich weiß nicht, ob ich es hier notiert habe. Ja, 5. Kapitel 13, ihr seht es. Und es war, als wäre es einer. Das heißt, die 120 haben vom Heiligen Geist eine Tonierung bekommen, die passte. Ich habe also eine ganz starke Tendenz zum absoluten Gehör, was mich manchmal leiden lässt, wenn man mit singenden Leuten zusammen ist. Aber was für ein Segen, schaut mal hier rein. Der Heilige Geist gab ihnen die Fähigkeit zu singen und es klang so toniert, als wäre es einer. Das heißt, die Herzenseinheit überträgt sich auch organisch hier auf die Stimmbänder. Und man hörte also sie Gott loben, als wäre es eine Stimme. Da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke. Da kam die Segnung. Sie kam dorthin, wo die Segnung hinkommen möchte, wenn wir sie suchen und wollen. Die wollten. Salomo wollte. Er sagt, Gottesdienst ohne Gott, das geht gar nicht. Besorgt den Gott, dafür haben wir es gebaut. Dann sieht Salomo, wie die Herrlichkeit Gottes auf diesen Tempel kommt, der ihm zu Ehren gebaut wurde, und stellt sich vor den Tempel, hebt seine Hände und betet das Gebet seines Lebens. Das hat man nie wieder gehört von ihm. Da war er selbst ergriffen von dieser Einheit und Gegenwart Gottes. Und das ist lange im 2. Chroniker 6 dann auch beschrieben. Also Herr, ich fasse es mit meinen Worten zusammen. Jetzt, wo du da bist. Herr, wenn jemand geflucht hat, weil er sich geärgert hat, zornig war und so weiter. Wir sollen ja nicht fluchen, sagt das mosaische Gesetz. Und er kommt an diesen Ort und hebt seine Hände zu dir und bittet um Hilfe und Gnade, dann wirst du ihm vergeben. Ich betone, du wirst ihm vergeben. Es ist keine Bitte, er weiß es. So ist Gott, wenn der Mensch dem gegenwärtigen Gott naht. Und vergib ihm, wenn Feinde uns bedrängen, weil wir gesündigt haben. Interessant, die Zusammenhänge. Aber wir kriegen immer Stress von außen, auch durch unsere Fehlhaltung. Der Schutz Gottes lässt nach. So hilf uns. Kein Regen. Denkt da an all die Landwirte. Das Volk braucht Essen. auch wieder, weil sie gegen dich gesündigt haben. Und sie kommen hier und tun Buße von ihren Sünden. Dann wirst du vom Himmel her helfen und es wird regnen und die Feinde werden besiegt werden und so weiter. Wenn eine Hungersnot im Lande herrscht, wenn eine Pest ausbricht, das geht immer munter weiter. Getreidebrand, Vergilben des Getreides, Heuschrecken oder Hundsfliegen. Wenn seine Feinde es im Land, seine Tore belagern. Wenn es irgendeine Plage oder irgendeine Krankheit gibt. Jedes Gebet, jedes Flehen von irgendeinem Menschen oder von irgendeinem aus dem Volk Israel dir vorgebracht wird, dann wirst du vom Himmel her hören. Das ist ein Rundumschlag eines Königs. Der sagt jetzt nicht, wir brauchen höhere Beiträge für die Krankenkassen, sondern der setzt einfach Gott dagegen. Je nachdem, was einer als seine Plage oder Schmerz erkennt, wenn er seine Hände gegen dieses Haus hin ausbreitet, dann wirst du vom Himmel her hören, ist der Kontext. So, und jetzt kommt, biblisch belegt, 2. Chroniker 7, 12. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht, also nach diesem sensationellen Einweihungserlebnis und seinem Gebet, und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört. So Leute, jetzt nehme ich euch mal mit in meine Studierstube, wenn ich so einen Text lese. Dann stelle ich mir vor, wie der Salomo da auf der Mauer seines Palastes lehnt und rüberguckt zum neuen Tempel. Und er sieht dort ein Ehepaar, das sich noch boxt und er ihr an die Haare zieht, also Ehesegen schief. Und dann gehen die rein in den Vorhof und nach einer halben Stunde kommen die verliebt wieder raus. Was für eine Antwort in einer Zeit des Treuebruchs, das durch unser Land fegt. Dann preist er natürlich seinen Gott und sagt, sie haben die Liebe wiedergefunden, weil Gott Liebe ist, wie schön. Dann sieht er, was weiß ich, ein Ehepaar mit einem kranken Kind auf den Esel gelegt und die tragen ihn da rein. Und dann dauert es nicht lange und der Junge kommt rausgerannt und was weiß ich, spielt Fußball oder. Und der Salomo freut sich und sagt, genau das habe ich ja gebetet. Wenn irgendeiner Probleme hat und er kommt in deine Gegenwart, dann wirst du bist doch gnädig und barmherzig. Und das ist Altes Testament. Wie viel mehr in unserer Zeit? Also das Ziel ist auch im Neuen Testament klar definiert. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Das steht da. Einige haben gesagt, ja, ich habe doch mit meiner Ehefrau zusammen gebetet, dass unser Kind gesund wird und so weiter. Aber da ist nichts gekommen. Dann stelle ich die Frage, ist die Einheit religiös oder ist sie eine Herzenseinheit geworden? In Markus 9, 18, ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Da sehen wir eine Vollmachtsbegrenzung. Ich habe diese Predigt überschrieben, wie du und wie ihr als Gemeinde eure Vollmacht entwickeln könnt. Und die Jünger hatten ja auch gesehen, dass sie auch mitdienten schon. Dann kommt ein Vater mit einem schwer belasteten Jungen und der fragt seine Jesu Jünger, weil Jesus war auf dem Berg mit zwei anderen Jüngern und sagt, könnt ihr meinem Sohn heilen hier? Ich habe gehört, ihr gehört zu Jesus. Sie haben es dann versucht. Aber sie konnten es nicht. So ist die große Frage, warum konnten die Jünger das nicht? Und das wird gleich danach erzählt, im selben Kapitel. Sie kamen nach Kapernaum, als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Achtet mal drauf, ist wirklich eine Lappalie aus göttlicher Sicht. Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Also Hackordnung, wie auf dem Hühnerhof. Ja, ich bin der Bessere und so weiter und ich kriege hoffentlich demokratisch mehr Stimmen und so weiter. Diese alten Sachen, das zerstört Vollmacht. Das Reich Gottes ist das Reich der Annahme. Sagt mal Annahme. Denn die Bibel sagt uns, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen. Er ist ein Gott, der annimmt. Der fragt nicht danach, was du alles angestellt hast. Der will einfach nur, dass du sagst, Hilfe, wie der sinkende Petrus. Und dann holt man den raus. Und natürlich kriegt er Korrektur. Aber ich weiß vom Seenotrettungsdienst, wenn die rausfahren und da Leute retten, Hauptsache, die sind erstmal im Trocknen, ja? Dass der jetzt zu viel Wasser geschluckt hat und was weiß ich, nach unten temperiert wurde in dem kalten Wasser, das ist eine zweite Geschichte. Und dass er wahrscheinlich Fieber kriegen wird und eine Lungenentzündung, das ist egal, Hauptsache gerettet. Hauptsache gerettet. Und dann kommt die zweite Ebene, wo man die Defizite des vorherigen Unfalls und des sündigen Lebens dann ordnet. Sie also verloren ihre Vollmacht nicht durch, weil sie Annahme gelebt haben, sondern weil sie Gruppenkämpfe durchgeführt haben. Vielleicht bist du auch schon mal parteiisch geworden in deiner Gemeinde. Das geht ruckzuck so etwas. Wir werden das jetzt in dem Finalgedanken aufnehmen. Ich gehe mal ein Stückchen weiter, überspringe etliche Folien für die Techniker und erlange dann an bei Einheit ist ein Auftrag. Da haben wir den Beleg. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. 1. Petrus 3, 7. Das gilt dann also auch für die Ehe, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Interessant, dass da auch, also Zwietracht, dann nützt die Beterei nichts. Das ist frommes Getue, wenn die Grundlagen nicht gesäubert sind. Ihr Väter reizt auch eure Kinder nicht zum Zorn. Und da sind Väter besonders herausgefordert, wenn die Kinder also so Teenager werden. Das ist ja gefühlt für einen Teenager eine dramatische Zeit, wo die Eltern sich sehr schnell verändern, nachhaltig aus ihrer Sicht. Aber in Wirklichkeit merken sie gar nicht, dass sie sich verändern, weil sie ihre eigene Identität suchen und mal die Autoritäten abschütteln. Väter, die weise sind, wissen das und halten die Zügel locker und haben Verständnis und bringen sie durch diese emotionalen Turbulenzen durch. Väter reizen ihre Kinder nicht zum Zorn, wenn sie ein bisschen Weisheit gesammelt haben. In 1. Korinther 12, 13 steht, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft. Das ist also die Gemeinde. Und da seht ihr, Juden, Griechen, Sklaven, Freie und alle sind in einem Geist getränkt. Ich habe eine große Fürsorge für unser Land in meinen Gebeten, dass wir Schlagworte wie Remigration und also nationalistische Denkweisen wieder zulassen. Das lässt sich alles argumentieren, weil andere Kulturen verhalten sich anders. Das muss man lernen und verstehen. Wenn ich also ans Missionsfeld denke, mein lieber Freund Winfried Wendland, der also das CIFAN-Team von Reinhard Bonnke gemanagt hat mit Bühnenaufbau, Lautsprecher und allem, den ganzen großen Crusade. Wir sind gut befreundet. Er sagte mir, Ingolf, also es ist schon interessant mit den Kulturen. Wir hatten eine Zeit Lagerhallen, wo wir unser ganzes Equipment hatten in Sambia. Und dann hat ein Nachbar gesehen, dass wir wieder gepackt haben. Und dann kam er und fragte, ja, wo geht's denn diesmal hin? Dann haben sie gesagt, nach Süden. Oh, sagt er, kann ich mitfahren? Mein Bruder wohnt 300 Kilometer Richtung südlich. Und er sagte, willst du eine deutsche Antwort oder eine Sambia-Antwort? Ne? Und er sagte also, die deutsche Antwort heißt nein. Jeder Sitz ist mit Mitarbeitern belegt. Wir sind voll bepackt. Ich kann dich nicht mitnehmen. Ich weiß, die Sambia-Antwort ist, ja, komm mal morgen um 8 und wir fahren schon um 7 los. Und an beiden kulturellen Dingen ist doch was richtig drin. Ja, denn die Sambia-Art sagt, wenn dich jemand bittet, steht übrigens in deiner Bibel, dann gib ihm. Und das ist höher als die Wahrheit. Und der Deutsche kommt mit der Wahrheit, die ist manchmal knüppelhart und vergisst den, der da bittet, was zu geben. Also ich will da nicht urteilen, ich halte mich sehr urteilsfrei. Ich weiß nur eins, es gibt einen Weg, der ist schmal. Und ich sehe, dass die Gemeinde Jesu wirklich das Zeug hat, internationale Gemeinde zu sein. Bitte nicht erst im Himmel, schon hier. Denn wir sind alle in einem Leib getauft, mit einem Geist, unabhängig, welche Kultur uns erzogen hat. Und die Bibel sagt etwas über Kultur in diesem Weisheitssatz. Gewöhne den Knaben früh, wenn er jung ist, dann geht er auch den Weg, wenn er alt ist. Und wir wissen das ja auch aus der Erziehungswissenschaft, die ersten 4 Lebensjahre sind die Hauptprägejahre, die 60% der späteren Verhaltensweisen ausmachen. Und wenn die Bibel sagt einfach, gewöhne den Knaben früh an seinen Weg, geht er ihn, wenn er alt ist. Das ist unabhängig, wie die Prägung abläuft. Die Bibel stellt nur fest, dass wenn man früh prägt, es den Menschen später in seiner Verhaltensweise bestimmt. Wenn man das weiß, ist man auch großherzig mit dem Verhalten anderer Kulturen, solange sie also im Friedensbereich sind, natürlich. Ich freue mich jedenfalls über das Geheimnis, dass Juden, Griechen, Sklaven, Freie, auch diese ganze Schichtdenkerei Gemeinde Jesu nicht gut ansteht. Wir sind ein Leib und jeder ist willkommen und sind nicht sarkastisch oder trennend unterwegs. Wir dienen dem Gott der Annahme. Der Annahme. Und das ist die Grundlage. Übrigens das Reich der Finsternis, was es ja auch gibt, hat das höchste Gebot, nicht die Liebe, weil Gott ist ja Liebe das höchste Gebot, was ja Annahme dann in der Praxis ist. Gelebte Liebe ist Annahme. Er hat das höchste Gebot Ablehnung. Streit und Zerstörung. Zwietracht, Diabolos heißt er, Durcheinanderbringer von Werten. Und in diesen beiden Machtebenen bewegen wir uns hier auf der Erde. Wir können sie nicht sehen, aber wir können sie an der Frucht erkennen. Denn guck doch mal hin, sagt ja der Psalm 133, wo man einträchtig beieinander wohnt, dass da der Segen Gottes ist. Guck mal hin, merkt das mal. Und bitte, Satan hat hohes Interesse, Einheit zu zerstören. Und da komme ich hier zur Apostelgeschichte, zu diesem Text. Ich lese mal schon, so wir begreifen die Vollmacht von Petrus. Apostelgeschichte 4,32. Pfingsten war geschehen. Interessant, habe ich diesen Text hier. Da waren sie zum Gebet zusammen. Für mich natürlich als Theologe sehr interessant. 120. 120 Beter im Neuen Testament. Da wurde ein anderer Tempel eingeweiht, nicht aus Marmorstein wie zu Salomos Zeiten, sondern aus lebendigen Steinen. Das ist nicht einfach, Alan. Lieber tote Steine, Mauern, ja. Ich habe einige Kirchen gebaut, auch mit Mauern und allem zu packen. Lebendige Steine in der Gemeinde tut man hin und dann kommt man nächste Woche und dann sind die weg, weil die sind lebendig. Das ist sehr schwierig, Gemeinde zu bauen, weil jeder Stein lebt. Er bleibt nicht an seiner Position, er hat plötzlich Sonderoffenbarung, der Herr will jetzt was anderes und unterläuft gesetzter Autorität und macht sich zum Papst, weil er ja direkt von Gott hört. Ja, da gibt es so allerhand Varianten, die die Einheit in der Gemeinde herausfordern. Nun möchte ich euch in diesem Beispiel weiter die schönen Seiten zeigen. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Kann man das schöner beschreiben? So, vorher war ja Jesus, der mit seinem Vater eins war. Und wenn da Kranke zu ihm kamen, wurden alle gesund, steht da. Und die von Dämonen gequält waren, wurden alle befreit. Steht immer 100%, alle. Könnt ihr jetzt viele Bibelstellen euch geben. Jetzt war aber Himmelfahrt, Jesus geht weg. Noch prophezeit, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. und dann ist das Licht der Welt weg. Und zurück bleiben trübe Funzeln, die sich Christen nennen. Und wir sagen, oh, der alle Vollmacht hat, ist jetzt weg. Und wir haben es ja hier schon probiert, da schon probiert und konnten das nicht, dem nicht helfen, dem Vater mit seinem Sohn und andere Stellen. So, dann waren sie ein bisschen düster, aber als der Geist Gottes auf sie kam, und das ist die Einheit im Geist, hatten sie vorher 10 Tage Zeit, ihre Beziehung zu ordnen. 10 Tage haben sich 120 Leute, die Jesus lieb hatten, versammelt zum Gebet. Jesus ist 500 Leuten erschienen. Aber da muss ein Pastor mit leben, dass nur 120 kommen von 500. Der Kern wird immer von innen erneuert. Von dort kommen die Wellen der Erweckung. Das habe ich jedenfalls beobachtet. Und was geschieht, als dieser Leib Christi, dessen Haupt Jesus ist, mit dem Geist getauft wird, werden sie freimütig, verlieren ihre Menschenfurcht, Straßenmission, wirklich mit den Leuten gesprochen, gepredigt. Und sie hatten die Gnade, auch den Leuten zu helfen. Und jetzt lest mal mit mir Apostelgeschichte 5, 16. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Und jetzt habe ich es unterstrichen. Und, wow, Jesus sitzt zur Rechten des Vaters auf dem Thron der Gnade und Barmherzigkeit. Gott sitzt auf dem Thron, der Heilige Geist aber ist da. Die Einheit im Geist war ihnen geschenkt und erhöhte die Vollmacht. Der lebendige Tempel aus lebendigen Steinen findet unter dem Geist Gottes zusammen ein Herz und eine Seele. Und das war eine internationale Gemeinde, das sehen wir jetzt gleich. Satan sieht das, dass die jetzt mit den Augen des Herzens gucken und die Einheit praktizieren, wie ein Volk hinter denen steht. Das war ja nicht jetzt der große Petrus, der seine Hand ausstreckte oder so. Nein, die brachten sie hin zur Gemeinde, dort, wo sie versammelt waren, ein Herz, eine Seele. Und dort wurden sie gesund. Seh einmal 100%. Und wie geht das weiter? Sie waren gläubig geworden, waren beisammen, hatten alles gemeinsam. Also auch soziale Erschütterung. Und dann heißt es, sie gaben auch aus ihrem Besitz, was die Not der Mitmenschen betraf. Ich möchte dann aber zur Apostelgeschichte 6,1 ins Finale gehen, dass Satan interessiert ist, die Vollmacht zu zerstören. Er sieht, dort werden Leute gesund. Wozu war Jesus auf der Erde? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Das war sein Job. Also der guckte mit den Augen des Herzens. Die Werke des Teufels, die wollte er zerstören. Er ist keinem Besessenen hinterhergelaufen, auch keinem Kranken hinterhergelaufen. Die kamen immer zu ihm. Naht euch Gott, dann naht er sich euch. So rum läuft es. Wir werben also, kommt zu Jesus, kommt zu Gott. Er hat Segnung für euch bereit, die ihr selber nie hinkriegt in eurem Leben. Und dann heißt es hier, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, wir hatten ja exorbitantes Wachstum, 3000 Leute an einem Tag getauft, entstand ein Murren der Griechen gegen die Juden. Aha, jetzt kommt die nationalistische Idee. Wie kriegen wir die Einheit dieses Volkes auseinander? Weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Oh, hier ist also ein schlechtes Management. Das heißt, die 12 Apostel, die waren so außer Atem mit 3000 Leuten und den Taufen und Gemeindeaufnahme und so weiter und so weiter und dem Lehren und Beten für die Leute, dass sie nebenher ja auch noch Sozialdienste praktizierten an den Leuten. Aber da haben sie irgendwie, hat einer gepennt oder er war einfach nur erschöpft. Er hat vergessen, Nahrung zu den griechischen Witwen zu bringen. Damals gab es ja keine Rente vom Staat. Also hat die Gemeinde sich geholfen. Und das haben die Leute mitgekriegt aus der Gemeinde, die aus der griechischen Gruppe, Jerusalem war ja Handelsstadt international, und haben gesagt, die frommen Juden da immer, die Jünger Jesu da immer so fromm predigen, die lassen unsere Witwen verhungern. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Denn sie schafften einen Aufruhr, machten aus der Mücke einen Elefant. Und dahinter, neben dieser sozialen Ungerechtigkeit, die ich nicht schönreden will, sitzt Satan und sagt, jetzt können wir die cutten in ihrer Einheit untereinander durch nationalistisches Denken. Ja, dann haben sie nach Lösung gesucht, haben auch gefunden. Lesen wir denn in den folgenden Versen, sie haben Diakone eingesetzt. Aber worauf ich diesen Text untersucht habe, war, haben sie Buße getan, dass sie die Leiterschaft öffentlich kritisiert haben und sich gegen Autorität gesetzt haben? Oder nicht? Haben sie nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre in dieser Gemeinde und mit dem Wissen, was Gott mir so beigebracht hat über die Jahre, und ich kriege das mit, dass da einer sagt, Mensch, der Jakobus, der hat da die Austeilung bei den griechischen Witwen vergessen. Der würde ich nachts um 12 noch aufstehen und hin zu Jakobus, sag mal, gib mir mal einen Schlüssel von deinem Schuppen. Ich will, du hast die griechischen Witwen vergessen, ich mach das für dich. Und er hätte es genommen und hätte es hingebracht und tara, wäre die soziale Ungerechtigkeit, die durch Überarbeitung entstanden ist, nicht mit böser Absicht, durch Überarbeitung entstanden, wäre geglättet. Und weiter wäre die Vollmacht Jesu auf der Gemeinde und immer mehr Werke Jesu würden zerstört werden. Und der Himmel freut sich und Satan ärgert sich. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen sympathische und unsympathische Menschen. Gibt es auch unter Christen. Hör mal, unser Kampf ist tatsächlich gegen die unsichtbare Welt. Und hier seid ihr als Gemeinde auch herausgefordert. Was ich weiter in der Bibel lese, ist, dass die Vollmacht von der Gemeinde wegging, weil sie in dieser Sünde blieben, das nicht geordnet haben. Sie haben nur eine organisatorische Lösung geschafft mit dem Diakonendienst. Und danach liest du nicht mehr, dass alle gesund werden. Das sind dann nur noch Heilungsdienste von Einzelstatisten, wie Paulus, der hier und da wirklich wundert, weitergeben konnte von Jesus, aber er musste einen Mitarbeiter in Milet krank zurücklassen. Er hatte auch seine Grenzen, er war limitiert. Gemeinde Jesu, bitte, schaut nicht so sehr auf den Pastor, möglicherweise mit Heilungsgnadengaben bestückt von Gott, sondern erkennt die Vollmacht, die eine Gemeinde hat. Satan möchte nicht, dass Gemeinde zusammenbleibt. Er will, dass sie zerstört wird. Ein Kollege hat mir erzählt, er war früher hochrangiger Satanist. Upper Class, Führungsriege, international. Meldete seinem Chef, wir haben ein großes Problem. Hier in unserem Land gibt es eine Gemeinde, wo 20 Frauen jetzt schon seit 3 Monaten jeden Tag sich für 2 Stunden zum Gebet treffen und untereinander ein Bündnis geschlossen haben, so lange zu beten, bis Erweckung kommt. Und jetzt fangen sie auch noch an zu fasten. Daraufhin wurde ganz schnell, interessanterweise in Rom, eine internationale Treffen, geheim natürlich, gehalten. Und man hatte eine Strategie entwickelt und sagt, wir machen Folgendes. Wir senden 2 Schwestern, die normal und gut aussehen und die kriegen 1,5 Millionen Dollar mit und gehen dorthin und bekehren sich zum Schein und sponsern den Pastor. Er kriegt ein neues Auto, er kriegt ein Haus und dann fragt die beiden, ihr habt so eine starke Gebetsgruppe, dürfen wir mitbeten? Was kann ein Pastor dagegen sagen? Und er sprach mit der Leiterin und sie sagte, wir sind eine Bündnisgemeinschaft. Wir nehmen keine auf. Das ist nicht gut. Aber Pastor war Autorität und hat gesagt, muss. Und dann kamen die beiden Damen da rein und die verloren die Einheit. Und die Erweckung war entsprechend gemindert, die ja schon begonnen hatte. Und die Satanisten haben sich gefreut, wir haben es geschafft. Genau wie hier Jerusalem. Sie haben eine soziale Ungerechtigkeit benutzt zum Aufruhr innerhalb der Gemeinde, mussten Mitgliederveranstaltungen halten und da wurde ordentlich ausgeteilt aus nationalistischer Sicht. Und das war dann zerstört. Jetzt bin ich durch, lieben Schwestern und Brüder und Freunde dieser Gemeinde. Ich hatte vorhin ein Gesicht gehabt, ein schönes, bei der Anbetung. Gott hat mir Gnade gegeben für viel prophetischen Dienst. Und ich sah also in den unsichtbaren Raum rein, wie auch bei eurer Anbetung es Licht wurde und ich sah einen Kampfengel, der einen schmalen Segenskorridor auf diese Gemeinde warf. Er war schmal. Und ich sage, Herr, was willst du sagen? Ich will diesen Korridor weiten. Predige, was ich dir aufs Herz gelegt habe. Ich sage, ja, Herr, mache ich. Und bitte, das war die Predigt. Und dann habe ich Gott gefragt, was soll ich machen? Amen sprechen und wieder nach Hause fahren? Nein, bete mit Leuten. Ich möchte deren Herz behandeln. Und das will ich euch erklären. Ihr habt vielleicht, wenn ihr aufmerksam sein konntet, verstanden, dass in der unsichtbaren Welt eine große Aktion läuft, dich in Streitereien und Ungerechtigkeiten reinzubringen. Dich mit Parteiung und Verurteilung von Mitmenschen reinzubringen. Ob es nun dein engster Partner ist, Kinder, Nachbar, wer auch immer. Bleiben wir mal bei uns als Gemeinde. Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, abzuhauen. Aber es ist nicht geordnet. Denn bist du, das habe ich beobachtet in meiner eigenen Gemeinde, Potenzial für Uneinigkeit in der Gemeinde, in der du jetzt neu reingekommen bist. Weil diese Dinge aus der Vergangenheit nie geordnet wurden. Und ich sage, dass der Mensch, dem Unrecht getan worden ist, der ist verletzt in seinem Herzen. Und wir Pastoren müssen enorm aufpassen, weil unser Wort hat Gewicht. Wir können schnell Menschen wehtun. Und natürlich wir untereinander auch, weil wenn wir anfangen, uns zu vertrauen, dann öffnen wir unsere Herzen. Wir haben unser Herz für Jesus geöffnet, für seinen Heiligen Geist geöffnet, dass er reinkommt. Aber das hier ist ja sein Leib. Das sind ja seine Glieder. Und da erleben wir Jesus auch dann aber von einer anderen Seite, möglicherweise verletzend, unterstellend. Hinterm Rücken reden, hast du schon gehört und so und der Noten verteilen, Zensuren verteilen, letztendlich schlecht reden. Die Bibel sagt, wir sollen gut reden, denn segnen heißt Eulegia, gutes Reden. Eu ist gut und Lea kommt von Logos, gutes Reden. Dazu sind wir aufgefordert. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Der große Evangelist Billy Graham, der war ein durchweg positiver Mensch. Und da hat ihn ein Reporter versucht, eine Fangfrage zu stellen, damit er endlich mal was Negatives sagt. Er fragte ihn, ja, Herr Pastor Graham, was halten Sie denn vom Teufel? Und er sagte, oh, der versteht sein Werk. Man kann auch Respekt haben gegenüber den Feinden. Ich sehe eins, unser Herr möchte Herzen heilen, denn das begreife, guck mal, was ich jetzt mache. Wenn du verletzt wirst von jemandem, von einer Gemeinde, von einer Person, die Verantwortung trägt, dann tut das weh, weil du bist gekommen, die Gemeinde hast dein Herz geöffnet zu den Geschwistern. Und dann kommt jemand, beschimpft dich oder wirft dir was vor, dass du deine Kinder falsch erziehst oder was weiß ich, mischt sich ein, Grenzüberschreitung. Und das tut weh. Und die andere Person hat es vielleicht gar nicht gemerkt. Und dann gehst du und machst dein Herz zu. Wir schützen uns selbst. Verbranntes Kind scheut Feuer, sagen wir in einem Sprichwort. So, und jetzt gehst du als Christ vielleicht irgendwann aus der Gemeinde raus, weil du erlebst die Geschwister nicht mehr so nah. Irgendwas hat sich verändert, du kannst es gar nicht greifen. Du denkst, ja, das war diese Sache. Aber in Wirklichkeit ist dein Herz verhärtet. Und kein Mensch kommt so richtig an dich ran. Du möchtest nicht wirklich, dass jemand dir nahe kommt, weil du befürchtest, es tut weh. Es könnte wehtun. Und die Bibel sagt, mehr als alles andere auf dieser Welt, behüte dein Herz. Warum ist das so wichtig? Weil unser Herz kann glauben. Glaube ist keine Kopfsache, sondern Herzenssache. Verlieben tut man mit dem Herzen. Das ist keine Kopfsache. Deswegen ist Satan interessiert, das Herz der Christen hart zu machen. Dass sie auf Distanz gehen und die Ebene der Einheit verlieren. Und jetzt habe ich gute Nachricht. Unser Herr Jesus ist derjenige, der uns hilft, unsere Herzen zu behandeln. Denn die Bibel sagt uns, wer kennt sich mit dem Herz des Menschen aus? Großes Schweigen, niemand. Denn das Herz des Menschen ist ein Labyrinth. Keiner durchblickt es. Ich durchblicke mich auch nicht. So komplex. Wir leben nur 10% bewusst, 90% ist unbewusst. Aber unser Herr kommt da überall hin. Er reinigt Herzen. Er verbindet gebrochene Herzen. Interessant. Und wo nötig, schafft er neue Herzen. Ganz neue Herzen. Das ist möglich. Pastor, habe ich noch 5 Minuten? Ich bin so lange gefahren. Ich schließe mal mit einer Geschichte ab, die mein Leben gezeichnet hat. Es kam ein junges Ehepaar zum Glauben, viele Jahre her. Und die hat eine Freundin und die war heroinkrank in Hamburg. Und sie bat mich, besuch doch mal meine Freundin, die kommt von den Drogen nicht los. Dann habe ich sie da besucht, also die war schon wieder in der Psychiatrie eingeweiht, war ein ganz schwerer Fall. Und in der Tat ließ sie das Gespräch zu, aber gab mir zu verstehen, mit Christsein und so will sie nichts zu tun haben. Als ich sie das dritte Mal besuchte, weil manche Menschen brauchen ja auch Zeit, das Gehörte zu verarbeiten, da sagte sie, also Pastor, Sie brauchen wirklich nicht mehr zu mir kommen, aber wenn Sie mir unbedingt helfen wollen, dann kümmern Sie sich doch um meinen Sohn. Und das ist die Geschichte, die unser Leben gezeichnet hat. Sie wollte unbedingt ein Kind haben, hat irgendeinen Mann dazu bewegt, hat aber weiter Drogen genommen, Heroin. Der kleine David, so wird er dann genannt, wuchs heran unter Heroin. Und jeder Mediziner weiß, wenn du schwanger bist, trinkst ein Glas Wein, mal 900%, so fühlt das Embryo. Und dann war Heroin. Er kam also mit einem verkrümmten Rücken auf die Welt, mit 2 Löchern im Herzen, viele Defizite, Leber kaputt und so weiter. Ersten 2 Jahre im Brutkasten. Und dann zu Hause entlassen. Die Mutter war aber, um die Drogensucht zu finanzieren, immer wieder mal hat angeschafft und war dann irgendwo abgesackt mal für 2-3 Tage. Und der Kleine da mit Windeln steht vorm Kühlschrank, versucht zu überleben. Das Leben kann so ungerecht sein für manche Menschen.
Und er musste hart sein. Der musste hart werden, um zu überleben. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das. Dann kam das Jugendamt von Hamburg und hat uns dieses Kind gebracht und hat gesagt, Pastor Elze, machen Sie sich keine Illusion. Diese Art von früh kindlicher Verwahrlosung, das schafft man nicht länger als ein halbes Jahr. Dann sind Sie fertig mit den Nerven. Ich will nur zwei sympathische Sachen sagen. Er konnte sich nicht entschuldigen. Er konnte auch nicht Danke sagen. 5 Jahre. Und er mochte nicht, dass man ihn lieb hat. Er hat mir nach 2 Wochen gesagt, darf ich auch Papa sagen? Wir hatten ja noch 3 andere Kinder. Ich sage, ja, natürlich, David. Ich bin dein Papa. Hat ja keinen gehabt. Aber wenn ich mit meinen Kindern da auf dem Sofa war und Kinder auf dem Schoß, 2 Meter Abstand. Er würde auch gerne, aber sein Herz sagt nein. Sein Herz sagt nein. Und die Geschichte ist lang natürlich. Also 13 Jahre später, da war er 18, hat er sich nicht geändert in diesen Dingen und sagte, Papa, ich möchte ausziehen, bin jetzt volljährig. Außerdem habe ich ein Mädchen kennengelernt in der Schule und wir möchten zusammenziehen. Das würdest du ja hier im Haus nicht erlauben. Ich sage, richtig, David, aber du bist noch nicht so weit für diese Gesellschaft. Du brauchst noch Halt. Und er sagt, nee, ich möchte nicht immer Geschirrspül und Rasen mähen und so weiter. Ich will so laut Musik hören wie ich und so weiter. Ihr kennt das. So, dann sind die zusammengezogen. Er, alle Einladungen 3 Jahre lang abgelehnt. Er ist nicht mehr zu uns gekommen. Als hätten wir ihm was Böses getan. Und sein Mädchen rief mich nach 3 Jahren an und sagte, Herr Pastor Elze, können Sie mir helfen? Sie kennen mich ja nicht, aber der David ist durchgedreht, der nimmt Drogen, wie seine Mama. Und er hat mich eben geschlagen, ich bin nach Hause zu meiner Mama und jetzt sagt er kommt und will mich und dann sich selbst umbringen. Da dachte ich, da hat der Böse aber Raum gefunden bei unserem David. Bin ich sofort hin zu seiner Wohnung, habe ihn beruhigt. Ich sage, David, so geht's nicht. Und so weiter. Dann hat seine Mädchen ihm Hoffnung gemacht, der war die einzige Person, die ihn liebte. Ich komme zu dir zurück, wenn du zum Psychologen gehst. Sie war keine Christin. Und dann sagt er, ich kenne keinen Psychologen. Hat sie ihm 4 Adressen besorgt. Dann sagt er, nee, da gehe ich lieber zu meinem Vater, der ist auch sowas Ähnliches. So, und dann sagt die andere, dein Mädchen, aber ich will mit dabei sein. Gut, dann sitzen die beiden in meinem Büro und das erste Mal konnte ich mit ihm über seine Herzensverhärtung sprechen. Wenn ich das vorher machte, ging er raus. Die Leute lassen nicht an ihr Herz ran. Beobachte dich mal jetzt im Gottesdienst, wenn du Verhärtung in dir trägst, dass du am liebsten raus willst. Weil das ist jetzt in der unsichtbaren Welt ein Kampf von Nähe, von Liebe, von Annahme, von Gegenwart Gottes in deinem Leben, in dem Leben deiner Familie, in dem Leben deiner Gemeinde. Und dieser Junge hat mir dann erzählt, sagt der Papa, die erste Sitzung, 45 Minuten, die ging so tief rein. Ich bin nach Hause, mein Mädchen ist zu ihrer Mama gefahren. Ich habe Musik angemacht, habe eine Ecstasy-Tablette gegessen, noch eine zweite nach einer Viertelstunde, keine Wirkung, noch eine dritte, keine Wirkung. Bin für 1 Stunde 4-mal, wer Mediziner ist, weiß, was da für ein Herz-Kreislauf-Versagen ansteht. Und plötzlich, sagt der Papa, stand ein sichtbarer Mann, viel größer als du, mit ganz scharfem Blick, ganz dunkel in seinem Wesen und angsteinflößend vor meinem Bett. Und da habe ich ihm gesagt, was machst du denn hier? Und er grinst nur. Dann sah ich ganz viele Sicheldämonen, also Dämonen, die Sicheln hatten. Und dann sagte ich, und wie ging es dann weiter? Ja, ich habe dann mein Mädchen angerufen, weil ich bin raus zur Telefonzelle und der hat mich gewürgt. Mein Mädchen hat ihn dann zu mir gefahren, dann standen sie um Mitternacht wieder da Und dann fragte ich, ja, wo ist denn dieser Große? Da guckte er so um sich und sagte, der darf hier wohl nicht rein. Ich sage, richtig, wir haben da Engel vor der Tür. Wir sind ein heiliges Volk. Oh, es ist so schön, im Schutz Gottes zu leben. So schön, im Schutz des Geistes Gottes zu leben. Nach der vierten Sitzung sage ich, David, jetzt musst du musst Jesus sagen, dass er dich segnen soll und dass er dir helfen soll. Du hängst drin, du willst dein Mädchen zurück. Und er guckt sein Mädchen an und ich sage, und Anina, möchten Sie keinen Ehemann als Christ haben? Und sie sagt, das ist mir egal, Hauptsache er ändert sich. Also die war eine ganz Kessel, ne? Die waren ja nicht verheiratet. Und dann sage ich, so David, die Ampel steht auf grün, komm, rede mit Jesus. Und dann guckt er mich an und sagt, nee Papa, dann hättest du doch gewonnen. Ich sage, David, wer gewinnt und wer verliert hier? Aber Sünde macht stolz. Wir gingen auseinander am Montag, nächsten Tag, abends um 18 Uhr, ruft er an und sagt, Papa, hier ist David. Ich möchte mich bei dir bedanken. Du warst der beste Ersatzvater, den ich haben konnte. Und es tut mir so leid, ich habe allerhand Mist gebaut. Ich habe Geld aus seinem Portemonnaie, entschuldige. Und ich sage, David, bist du's? Danke und Entschuldigung. Das war doch seine Baustelle. Ich sage, was ist geschehen? Ach, das war furchtbar auf der Arbeit. Der Böse, dieser Starke, der hat mich gequält. Und nachmittags um 3 habe ich gesagt, Jesus, bitte warte auf mich, nach Feierabend rede ich mit dir. Das war also sein erster Schritt. Und er sagte, dann bin ich eben nach Hause gekommen, 5:30, und habe diesen Zettel genommen, den er mir mitgegeben hat, bin auf die Knie, wie ihr das manchmal macht, habe gesagt, Jesus, ich bin jetzt so weit, ich brauche deine Hilfe. Und Papa, dann ist er gekommen. Eine Kraft auf mich, die hat mich so gestärkt, und diese Sicheldämonen zerplatzten wie Blutblasen und dieser große Starke verschwand im Nebel und gib mir mal Mama. Telefon weitergereicht, meine Frau sofort geheult. Erste Dankeschön. Erste Entschuldigung. Ich sage, David, übermorgen Abend, großes Fest des verlorenen Sohnes. Ich sorge für alles, bring dein Mädchen mit. Ich rufe die anderen Kinder an. Saßen wir in großer Runde. Von jedem Restaurant stand da was für alle, nach ihrem Geschmack. Und ich sage, lieben Leute, ich möchte euch sagen, warum wir hier zusammen sind. David hat Jesus erlebt, angenommen, und er hat ihm ein neues Herz gegeben. Was ihr nie gesehen habt, dass wir uns umarmen konnten, weil ihm das wehgetan hat. Jetzt guckt mal, was geschieht. Dann steht er auf, kommt auf mich zu und quetscht mir die Lunge aus. Oh, Papa, du bist so gut. Und zeigt sein Herz. Das steinerne Herz war weg. Und ein sensibles Herz war in ihm. Das ist bis heute so. Das ist jetzt 23 Jahre her. Sein Mädchen sagte, Herr Pastor, darf ich auch noch was sagen? Als David mir sein Zeugnis sagte, habe ich mich auch bekehrt. Ich sage, wie wunderbar. Sind verheiratet, haben 2 wunderbare Kinder, mittlerweile auch schon 18 Jahre und 20. Und lieben Jesus, ein Segen. Es ist einfach der Ort der Segnung. Da sind sie hingekommen. Und er fließt und fließt. Er war der jüngste Hausbauer bei uns im Dorf. Gott hat ihn so nach oben gepusht in seinem IT-Bereich. Wir haben nur gestaunt, nur gestaunt, nur gestaunt. Lasst uns zusammen aufstehen. Wir wollen jetzt den Dienst im Geist öffnen, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist Menschen hilft, die Hilfe brauchen. Meine Botschaft war klar, es geht um dein Herz. Und Gott möchte so gerne, dass du Einheit im Geist leben kannst. Und wenn du gemerkt hast, ich kriege das nicht hin, ich habe so oft probiert, und irgendwann bin ich fertig mit den Nerven und dann sage ich Dinge, die nicht schön sind. Und dann geht wieder alles kaputt. Sieh mal, das ist nicht der Geist Gottes. Der kommt nicht ran an dich. Dein Herz ist verschlossen. Du bist auf Distanz gegangen. Aber ich sage dir, wenn du dein Fehlverhalten erkennst, wird der Herr dich reinigen und wird dein steinernes Herz verwandeln in ein sensibles Herz. Das sage ich und das glaube ich. Unser Herr ist ein gnädiger Gott. So, wenn du aus einem Tal der Spannung kommst, und ich rede mal auch besonders von Gemeindespannung, und du nie ein Teil werden willst von Gemeinde, dadurch auch einsam geworden, und dem Gebot ungehorsam, dass Jesus seine Gemeinde bauen will, dann öffne dein Herz für ihn. Und wenn du merkst, du bist auch hart geworden, weil du so viel Ungerechtigkeiten erlebt hast, dann habe ich gute Nachricht, dass der Herr heute dein Herz wiederherstellen wird. Manche Leute sind lahm und können dann gehen. Andere konnten nicht lieben mit ihrem Herzen, aber jetzt können sie wieder. Auch das ist ein Wunder im Menschen. Jetzt ist an der Zeit, loszulassen. Halte die Menschen, die dich verletzt haben, nicht mehr in deinem Urteil fest. Ich gehe mit dir 3 einfache Schritte. Erstens, vergib den Menschen, die dir Böses gesagt oder getan haben. Das ist keine Gefühlssache, das ist eine Fleißsache. Und wenn du das ehrlich tust, sagt die Bibel, dem Aufrichtigen lasse ich es gelingen. Lass alles raus, lass los, jeden Hauch von Ablehnung ist nicht dein Teil. Du gehörst zu einem besseren Reich. Das ist das Reich Gottes. Und Gott hört dir ja zu, was du sagst jetzt. Du kannst ruhig die Namen innerlich aussprechen in deinem Herzen. Und dann geh mal den zweiten Schritt und wünsch diesen Menschen Gutes. Dass Gott ihm gnädig ist, dem Menschen. Dass er versorgt ist. Dass er nicht mehr einsam ist. Dass er nicht mehr böse sein muss. Wünsch ihm Gutes. Und jetzt kommen wir zum dritten. Bitte Jesus um Vergebung, wo du das Böse, was du empfangen hast, mit Bösem reagiert hast. Bitte ihn um Gnade, wo du schlecht geredet hast, wo du verurteilt hast. Der Heilige Geist ist hier, er zeigt dir das innerlich. Du erinnerst dich jetzt an Situationen und die kannst du vor ihm bringen jetzt. Und sag, Herr, hier habe ich falsch reagiert, da auch, da auch, da auch. Oh, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und er wird es sein. Er wird es sein. Jetzt segne ich euch, dass der Heilige Geist kommt und eure harten Herzen weich macht. Eure verletzten Herzen verbindet, dass sie geheilt werden. Und das Steinerne, das soll nicht mehr zu euch gehören. Ich segne euch mit einem offenen Herzen, einem glaubensfähigen Herzen. Ein Herz, wo der Heilige Geist mit der Kraft der Annahme wohnt. Empfange es. Empfange es. empfange es in dem Namen Jesu. Und ich preise dich, Jesus, der du ein Kenner der Herzen der Menschen bist, dass du gnädig bist, ein helfender Gott bist. Und du wirst deine Gemeinde hier bauen, in neue Dimensionen öffnen, weil der Himmel sich öffnet, weiter und weiter öffnet, die Segenströme herabkommen, Studenten sich bekehren, ein Ort, wo man Jesus findet, ein Ort, wo man heil wird, ein Ort, wo man geistgetauft wird, ein Ort, wo Gaben sind, die vom Heiligen Geist inspiriert werden. Mitarbeitermangel wird es nicht geben. Herr, du öffnest. Segnest die Finanzen dieser Gemeinde, dass die Menschen in der Umgebung merken, du bist hier. Du hast aus deinem Reichtum verteilt. So wird es sein. Ich rede, weil ich glaube. Und wenn du mit einstimmst, sage laut Amen. Sage laut Amen. Und wenn es jemanden gibt, bei dem du dich entschuldigen musst, mach es. Mach es mit Fleiß. Gott wird es segnen. Ihr dürft euch gerne hinsetzen wieder.